Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Boris Johnson, neuer Tory-Chef und kommender UK-Prime Minister. Er ist an seinem persönlichen Ziel angekommen. Der Mann, den die Londoner immer ein wenig belächelt haben, als er noch da der Oberbürgermeister war. Ein sehr aktionistischer Typ, der sich verewigen will mit Dingen, die im Kopf kleben bleiben. Wie zum Beispiel die Leihfahrräder in London. Die heißen Boris Bikes. Und jetzt will er sich sein größtes Denkmal setzen.
We need to get Brexit done by October the 31st.
Was jetzt für Boris Johnson alles ansteht, darüber sprechen wir hier im Podcast des Updates vom Dienstag. Christian Schmidt aus dem Update-Team, er hat sich heute mit Fairtrade-Produkten beschäftigt. Da gibt es neue Zahlen, wie oft die eigentlich gekauft werden.
Ja, die Zahl hört sich erstmal sehr klein an. 1% vom gesamten Umsatz in ganz Deutschland. Aber da sind gar nicht so viele Menschen unglücklich mit, weil in absoluten Zahlen ist das doch eine Menge Holz.
Das hört ihr in dieser Podcast-Episode. Und wir sprechen über die Beschleunigung der Abholzung des Regenwaldes in Brasilien. Der neue Präsident Bolsonaro, der sagt, das ist doch alles halb so wild, wir dürfen das, wir machen das und das Ausland soll sich da bloß nicht einmischen.
Da ist es tatsächlich so, dass im Juni 2019 doppelt so viel Wald abgeholzt wurde wie im Juni 2018, konkret 920 Quadratkilometer. Das ist ungefähr so groß wie die Insel Rügen.
Was dahinter steckt, das hört ihr auch hier im Podcast des Updates vom 23. Juli 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Tweet heute von Präsidententochter Ivanka Trump heute Mittag. Congratulations at Boris Johnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingston, hat sie geschrieben. Kingston. Wenig später hat sie den Tweet gelöscht und korrigiert und nochmal gepostet. Also kleiner Schmunzler heute. Boris Johnson wird also der neue Premierminister des Vereinigten Königreichs. Der Mann, der einmal selbst behauptet hat, dass die Wahrscheinlichkeit für seine Ernennung zum Premier nur ein kleines bisschen höher sei, als von einem Frisbee enthauptet zu werden. Morgen Nachmittag wird er von der britischen Queen offiziell als Premierminister ernannt und sein Kopf ist auch noch dran, wie man heute hören konnte. Er hat gesagt,
we are going to unite this amazing country. And I thank you all very much for the incredible honor that you have just done me. I will work flat out from now on to repay your confidence. But in the meantime, the campaign is over and the work begins.
The work begins. Was Boris Johnson jetzt mit seiner Arbeit bewirken will, das klären wir mit unserem Korrespondenten Burkhard Birke in London. Burkhard, geht da ein lang ersehnter Lebenstraum für Boris Johnson in Erfüllung?
In der Tat, denn als Kind wollte er immer König der Welt werden. Jetzt ist er immerhin auf dem Weg, Premierminister zu werden. Also ich glaube, er hat schon verdammt viel erreicht. Denn was das mit dem König der Welt hat, seine Schwester mal ausgeplaudert.
Wenn die Menschen eines mit Boris Johnson assoziieren, dann natürlich die Bürgermeisterzeit, vielleicht in London, aber vor allem den Brexit, zur Not auch den No-Deal-Brexit. Bleibt's auch morgen noch dabei?
Ja, das ist seine Botschaft, das ist seine Message und das ist seine Aufgabe. Die ganz große Herausforderung, er hat das DUD genannt, nämlich Deliver, also den Brexit liefern. Dann das U steht für Unite, also auch die Partei vor allen Dingen, vereinen. Und D dann für Defeat, also den Jeremy Corbyn zu schlagen, sollte es denn dazu kommen. Und seine Taktik ist eben Brexit delivern, ja, ihn zu liefern. Aber dazu muss er natürlich auch mit Brüssel verhandeln. Und zu seiner Verhandlungstaktik sagte einer seiner Weggefährten, nämlich der Konservative und Hardliner in Sachen Brexit, der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg.
Boris weiß, dass ein ungeordneter Austritt ein sehr starker Verhandlungstrumpf ist. Die EU würde dann 39 Milliarden Pfund nicht bekommen. Er wird deshalb von einer Position der Stärke verhandeln, anders als Theresa May, die diesen Trumpf nie ziehen wollte.
Also verhandeln von einer Position der Stärke und so eben die anderen 27 EU-Mitgliedstaaten in die Knie zwingen oder zu Veränderungen zwingen, obwohl bis jetzt alle Zeichen aus Brüssel darauf hindeuten, dass man nicht irgendwas an dem bestehenden Abkommen ändern will.
Aber mit einer Stärke im Parlament verhandeln ist schwierig bei den Mehrheiten im Parlament momentan. Was könnten da seine ersten politischen Schritte sein?
Nun, er wird versuchen, vielleicht das Parlament kalt zu stellen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass viele der gerade zurückgetretenen oder morgen noch zurückgetretenen treten werdenden Minister ihm auch eine innerparteiliche Opposition bilden und ihn dann zu Fall bringen. Er selbst soll in einer Fraktionssitzung vor wenigen Minuten gesagt haben, dass er nicht nach schnellen Neuwahlen strebt, aber er wird nicht viele Optionen haben. Das glaubt jedenfalls eine langjährige Weggefährtin, die ehemals konservative Abgeordnete Anna Soubry, die jetzt allerdings die Seiten gewechselt hat, weil sie meint, die Tories seien zu weit nach rechts gerückt. Und Anna Soubry gehört jetzt der Partei Change UK an und sie sagte,
er kann nicht liefern. Welche Optionen hat er dann? Johnson kann sehr schnell seine Meinung ändern. Er ist total verlogen und würde alles sagen, um eine Abstimmung zu gewinnen. Er könnte entweder eine Unterhauswahl anberaumen, die er nicht gewinnen kann, und er will nicht der Premierminister mit der kürzesten Amtszeit werden, oder es ist durchaus möglich, dass er ein neues Referendum abhält.
Das wäre natürlich im Interesse all der Remainer, also derjenigen, die fern verbleib von Großbritannien in der EU sind oder zumindest der Meinung, dass das Volk noch mal ein zweites Sagen haben sollte. Ob es wirklich dazu kommt, das ist die große Frage, aber wir haben es gehört. Boris Johnson ist ein Wendehals, der hat ja damals, als er sich für Brexit entschieden hat, zwei Kolumnen geschrieben für den Daily Telegraph. Eine war für den Verbleib im Vereinigten Königreichs in der EU und der andere war dagegen. Am Ende hat er sich dagegen entschieden und er kann seine Meinung sehr schnell wechseln.
Noch ganz kurz, wer heute ja nicht über den neuen Premierminister abstimmen konnte, das waren die britischen Wählerinnen und Wähler. Wo liegen die denn momentan so, die Beliebtheitswerte für Boris Johnson in der Bevölkerung?
Nun, er hat natürlich in der konservativen Schicht sehr viele Wähler, die ihn auch wählen würden. Aber natürlich steht den Tories das Wasser zum Hals. Die Liberaldemokraten haben sehr aufgeholt und vor allem die Brexit-Partei von Nigel Farage. Ne? Und deshalb haben die Tory-Mitglieder nämlich auch Boris Johnson gewählt, weil sie ihm zutrauen, eben die Wähler wieder von Nigel Farage zurückzugewinnen. Nigel Farage hat ja richtig abgeräumt bei der Europawahl und auch die Liberaldemokraten sind sehr stark, die übrigens eine neue, recht charismatische Führerin auch gewählt haben. Gerade gestern wurde sie intronisiert mit 39 Jahren, Jo Swinson. Also sollte es zu Neuwahlen kommen, wird das extrem spannend, aber genau da dachte wohl das Tory-Parteivolk, so einer wie Boris Johnson, mit dem man gerne mal auch ein Bier trinken gehen würde, das ist doch dann der Richtige, um zur Not eben auch eine Wahl durchzukämpfen. Und diese Wahl könnte durchaus schon im Herbst ins Haus stehen.
Boris Johnson wird morgen Premier des Vereinigten Königreichs. Korrespondent Burkhard Birke war das, live aus London.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Drive-by oder Drive-by-Shootings kennen wir aus den USA. Da werden alleine in Kalifornien hunderte Menschen im Jahr aus einem Auto heraus erschossen oder angeschossen. Aber in der kleinen Stadt Wächtersbach, rund 50 Kilometer östlich von Frankfurt am Main in Südhessen, dort hat ein 55-jähriger Mann aus einem fahrenden Auto auf einen 26-jährigen Mann aus Eritrea geschossen, ist dann weitergefahren und hat sich wenig später selbst getötet. Über die Hintergründe sprechen wir mit Deutschlandfunk Nova Landeskorrespondent für Hessen, Ludger Fittgau. Ludger, es ist jetzt gerade so, dass du in Wächtersbach bist, am Ort des Anschlags, wo in wenigen Minuten eine Mahnwache abgehalten werden soll. Erstmal, wie geht's dem Opfer? Schwebt der Mann noch in Lebensgefahr?
Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, so haben wir gehört. Er ist notoperiert worden im Krankenhaus. Gott sei Dank haben sehr schnell Leute reagiert, als er niedergeschossen wurde und haben entsprechend dafür gesorgt, dass er schnell ins Krankenhaus kam. Jetzt nach der Notoperation ist er nicht mehr in Lebensgefahr. Das ist eine gute Nachricht.
Was weiß man bisher über die Hintergründe dieser Tat?
Man weiß, dass der Mann, ein 55-jähriger Deutscher aus Biebergemünd, das ist 6 Kilometer hier von Wächtersbach entfernt, dass er aus rassistischen Motiven gehandelt hat. Er war Waffenbesitzer, hatte insgesamt 6 Waffen, auch halbautomatische Waffen. 3 hat er offenbar in seinem Auto gehabt, als er hier in dieses Gewerbegebiet gefahren ist, wo ich gerade stehe, und hat eben dort offenbar jemanden gesucht, der fremdländisch aussieht, der eine dunklere Hautfarbe hat und den er erschießen möchte. Der Mann ist dann offenbar wieder in den Ort gefahren, in seinen Heimatort, wo er vorher schon in einer Kneipe davon geprahlt hat, dass er jemanden erschießen werde. Das hat man offenbar nicht ernst genommen in dieser Kneipe. Man kannte seine rechte Gesinnung und hat das nicht ernst genommen. Er ist dann nach der Tat wohl offenbar wieder in diese Kneipe gefahren. Das haben jetzt Kollegen des Hessischen Rundfunks herausgefunden und hat da eben sein Bier getrunken, bevor er sich dann selbst erschossen hat.
Wie ist denn die Einschätzung der Polizei? War das eher die Tat eines Einzeltäters oder war dieser Schütze Teil eines vielleicht Netzwerkes?
Das ist noch offen. Die Staatsanwaltschaft ist da sehr vorsichtig. Sie haben bei der Wohnungsdurchsuchung in der Wohnung des Mannes jetzt noch keinen Hinweis auf ein rechtes Netzwerk gefunden. Ist aber sehr vorsichtig. Man sagt, wir werden das weiter untersuchen. Und dieser Hinweis jetzt des Hessischen Rundfunks, und die haben auch schon erste Interviews gemacht dort in seinem Wohnort, die deuten darauf hin, dass er zumindest mit seiner rechten Gesinnung nicht hinter dem Berg gehalten hat. Mhm. Inwieweit er vernetzt war über Internet oder so, muss man natürlich jetzt noch herausfinden. Die Staatsanwaltschaft hat aber klar gesagt, sie wollen versuchen, alles zu recherchieren, was in diese Richtung denkbar ist.
Ist jetzt wieder eine Tat in Hessen, in der ein rechtsextremer Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann. Auch in Hessen der Mord an Walter Lübcke. Zufall?
Nicht ganz, das muss man ganz klar sagen. Es gibt jetzt schon eine Kette rassistischer Taten. Dieser Mord an Walter Lübcke vor noch nicht einmal knapp 2 Monaten. Hier dieser Mordversuch an dem 26-jährigen Flüchtling aus Eritrea. Und es gibt gerade hier in diesem Main-Kinzig-Kreis auch eine ganze Reihe auch von Morddrohungen. Wir haben hier vor einigen Jahren, nämlich 2015, eine Reihe von Morddrohungen gegen den damaligen Landrat des Main-Kinzig-Kreises gehabt. Das ist der Erich Pieper, der damals gesagt hat, auf der Höhe der Flüchtlingsbewegungen, das Boot ist noch nicht voll. Also sozusagen für eine offene Flüchtlingspolitik geworben hat. Daraufhin ist er mit Morddrohungen überzogen worden, hatte Polizeischutz. Er ist jetzt in Pension, aber nach dem Mord an Walter Lübcke wird auch seine Sicherheitsstufe neu überprüft. Und außerdem hier in der Nähe, nicht ganz weit weg im Vogelsberggebiet, wohnen mehrere der Polizisten, gegen die ermittelt wird, wegen Teilnahme an einem rechtsextremistischen Netzwerk in der hessischen Polizei. Der Hintergrund sind Drohbriefe, Morddrohungen auch an eine Anwältin, türkischstämmige Anwältin in Frankfurt am Main, unterschrieben mit NSU 2.0. Da weiß man, das kam aus einer Polizeiwache in Frankfurt und 2 der Polizeibeamten wohnen auch hier nicht weit entfernt. Also man muss schon sagen, hier im Bereich östliches Rhein-Main-Gebiet, Osthessen, da gibt es offenbar doch eine Häufung von solchen Fällen.
Hm. Du bist jetzt an dem Ort des Anschlags. Da geht gleich in 5 Minuten die Mahnwache los. Was soll da heute Abend passieren?
Also erstmal strömen hier jetzt eine ganze Reihe von Menschen aus der Innenstadt zu Fuß an den Ort des Geschehens, weil das ist hier schon weiträumig abgesperrt. Autos können hier nur noch zu den Baumärkten fahren, aber dann ist Schluss. Ich stehe jetzt an einer Moschee, die auch in diesem Gewerbegebiet ist. Hier sind auch einige Mitglieder der Moschee auch dazu gekommen. Und ich denke, es wird einfach eine Kundgebung geben. Die Kirchen haben dazu aufgerufen, die Stadt Wächtersbach. Kein Platz für Rassismus ist das Motto und man will zeigen, dass Wächtersbach hier am Rande des Rhein-Main-Gebietes eben weltoffen ist und will sich quasi deutlich gegen diese rassistische Tat abgrenzen.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent für Hessen, Ludger Fittgau, über die fremdenfeindliche Tat eines Mannes in Wächtersbach, der aus seinem fahrenden Auto auf einen Eritreer geschossen hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Fläche der Ostseeinsel Rügen in einem einzigen Monat abgeholzt. Insgesamt hat sich die Abholzungsgeschwindigkeit des Regenwaldes in Brasilien fast verdoppelt. Hier ist Deutschlandfunk Nova das Update. Das sind aktuelle Zahlen über die Rodungen im brasilianischen Regenwald unter dem neuen Präsidenten Jair Bolsonaro. Und diese Zahlen, die stammen nicht von den Vereinten Nationen oder von NGOs, sondern vom staatlichen Institut für Weltraumforschung in Brasilien. Alles Lügen, sagt Bolsonaro über die Wissenschaftler dieses Instituts, tut's und dann greift er zusätzlich noch Deutschland an. Wir sammeln mal die Fakten heute Abend hier im Deutschlandfunk Nova Update. Unser Korrespondent für die Region ist Ivo Maruschik. Ivo, erstmal zum brasilianischen Institut für Weltraumforschung. Was genau sagen die Wissenschaftler zur Regenwaldabholzung unter diesem neuen Präsidenten Jair Bolsonaro?
Ja, sie bestätigen den Eindruck, den viele andere Organisationen schon vorher hatten, nämlich, dass die Abholzung rasant zunimmt, seit Bolsonaro an der Macht ist. Wenn man ganz genau nimmt, hat es sogar schon ein bisschen vorher angefangen. Aber die letzten Zahlen sind wirklich dramatisch, fast verdoppelt in einem Jahr. Sie haben die Zahlen vom Juni veröffentlicht. Und da ist es tatsächlich so, dass im Juni 2019 doppelt so viel Wald abgeholzt wurde wie im Juni 2018. Konkret 920 Quadratkilometer. Das ist ungefähr so groß wie die Insel Rügen.
Ja, und was sagt Bolsonaro dazu? Was ist seine Kritik an diesen Zahlen?
Der ist anscheinend von diesen Zahlen komplett überfahren worden. Der hat das erstmal komplett in Abrede gestellt. Er hat gesagt, diese Wissenschaftler, die sind doch, ja, wahrscheinlich sind die von diesen ausländischen NGOs, von diesen Nichtregierungsorganisationen gekauft worden. Wir haben einen ganz anderen Eindruck. Das war seine erste Reaktion gegenüber ausländischen Journalisten tatsächlich. Er hat allerdings inzwischen ein bisschen zurückrudern müssen.
Gab es einen Streit oder wie haben die Wissenschaftler auf seine Aussagen reagiert?
Es gab sogar einen ziemlich heftigen Streit jetzt übers Wochenende. Zuerst hat der Direktor dieses Weltraumforschungsinstituts ein bisschen zurückgekeilt und hat gesagt, also auch der Präsident kann nicht einfach seriöse Fakten, seriöse Daten in Abrede stellen, sondern sollte sich erstmal damit beschäftigen. Und er hat sich auch ziemlich über die Form aufgeregt, wie das passiert ist. Er hat gesagt, der Präsident, der benimmt sich ja wie einer, der am Stammtisch einfach was vor sich hin labert. Für mich ist das einfach Stammtischgeschwätz, hat er gesagt.
Bolsonaro ist ja auch eher so ein Typ, wenn er angegriffen wird, dann greift er andere an. Er hat dann auch Deutschland heftig kritisiert und gesagt, die Deutschen produzieren Strom mit fossilen Brennstoffen wie Öl und Kohle. Aber wir hier in Brasilien, wir haben ja kaum Kohle, wir sind ein Vorbild für euch. Was sind die Fakten dahinter?
Ja, da hat er leider recht. Das ist ein Argumentationsmuster, das hat er schon beim G20-Gipfel gebracht, als Angela Merkel gesagt hatte, sie wird mal über die Abholzung ein ernstes Wort mit ihm reden. Es ist tatsächlich so, dass Brasilien ziemlich vorbildlich dasteht, wenn man die Zahlen anschaut, was erneuerbare Energie betrifft. Hat aber einfach damit zu tun, die Brasilianer haben tief im Urwald riesige Wasserkraftwerke gebaut. Zwei der drei größten Wasserkraftwerke der Welt stehen in Brasilien oder zumindest an der Grenze. Von daher hat man tatsächlich ziemlich gute Zahlen. Also 60% des brasilianischen Stroms werden aus Wasserkraft erzeugt und damit erneuerbar und umweltfreundlich. Wobei man natürlich sagen muss, diese riesigen Wasserkraftwerke, die ganze Landstriche überschwemmen und ein riesiger Eingriff im Urwald sind, naja, die sind zwar erneuerbare Energie, aber so richtig umweltfreundlich und toll sind die auch nicht.
Bolsonaro hat auch gesagt, niemand auf der Welt bewahre so viel Wald wie Brasilien. Die haben natürlich auch sehr große Waldflächen. Was ist von der Aussage zu halten?
Das ist natürlich insofern richtig, als Brasilien tatsächlich den größten noch bestehenden Regenwald auf der ganzen Welt hat. In keinem Land der Welt steht noch so viel intakter Regenwald, was einfach mit der Größe des Landes zu tun hat. Insofern hat er tatsächlich recht, wenn er das so formuliert, aber er nimmt das natürlich als Freibrief, so nach dem Motto, wir haben ja noch jede Menge Wald, ihr habt euren ganzen Wald schon abgeholzt. Also er tut so, als wäre Mitteleuropa vor ein paar Jahrzehnten auch noch ein dichter Regenwald gewesen, was natürlich Quatsch ist. Und ja, wenn man so viel Wald hat, dann kann man da auch mal ordentlich reinholzen. Das ist so ungefähr seine Argumentation.
Ivo Maruschik, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent für Brasilien, über den Streit zwischen brasilianischen Forschern und dem neuen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, über die Abholzung des Regenwaldes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ah, dieses klassische Oldschool-Fernsehen. Also ganz linear, Glotze an und mal gucken, was gerade kommt. Mach ich manchmal. Wenn ich Netflix abgeschaltet habe, gucke ich nochmal, ob was kommt im Fernsehen, aber dann kommt nichts und dann mache ich aus und dann gehe ich ins Bett. Beim Streamen können wir gucken, was wir wollen, ne? Und weil das praktisch ist, wird das auch immer mehr. Christian Schmidt aus unserem Update-Team, es sind neue Zahlen raus vom Branchenverband Bitkom. Wer streamt, wer guckt Fernsehen?
Also viele machen beides, das kann man schon sagen. Man kann auch sagen, dass das klassische Oldschool-Fernsehen noch nicht ausgestorben ist, auch wenn ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr geguckt habe. Tatsächlich streamen die meisten Menschen. 8 von 10 Internetnutzern gucken sich Videoinhalte online an. Wobei, dazu zählen halt auch Clips bei YouTube und da frage ich mich eigentlich fast, warum nur 8 von 10?
Also YouTube ist und bleibt an der Spitze?
Genau, YouTube und Vimeo sind Spitzenreiter, danach kommen aber schon die Mediatheken der klassischen Fernsehsender. Also auch wenn weniger Menschen dieses lineare Fernsehen gucken, wo man eben nicht entscheiden kann, zu welcher Zeit ich was gucke, die Fernsehsender verlieren nicht unbedingt Nutzer, weil 2/3 der Internetnutzer auch Mediatheken gucken.
Das sind die Mediatheken, aber was mit diesen Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime oder Join?
Weiter hinten, als man vielleicht glauben mag. Also erst mit Abstand hinter den Mediatheken der Fernsehsender. Verständlich auch ein bisschen. Die Mediatheken sind kostenlos, zumindest alle öffentlich-rechtlichen. Netflix und Co. kosten halt Geld. Aber trotzdem kommen da immer noch stolze 42% zusammen. Also 42% der Internetnutzer sind auch bei einem On-Demand-Portal angemeldet, wie Netflix, Amazon Prime und Join. Jetzt noch die Frage, wo man das Ganze guckt, ne? Also auf welchem Gerät. Wie machst du das?
Ich, kommt auf die Uhrzeit an, aber auf allen Geräten, ehrlich gesagt. Ich habe es auf dem Fernseher, ich habe es auf dem Telefon, ich habe es auf dem Tablet und auf meinem Laptop. Also eigentlich überall.
Es gibt ja so die Theorie, dass je später die Stunde, desto kleiner wird das Endgerät.
Ja.
Also erst erst guckst du es auf der großen Klotze, dann vielleicht noch auf der Couch, auf dem Tablet und dann im Bett gerade noch auf dem Smartphone.
Das mag sein, ja.
Also die Gerätevorliebe ist bei den Deutschen relativ fair verteilt. Die Hälfte guckt noch auf dem Fernseher. Genauso häufig wird auch auf dem Smartphone geguckt und ungefähr 40% gucken auf dem Tablet oder auf dem Laptop. Nur ein Gerät hat ordentlich verloren. So ein klassischer Desktop-PC, ne, mit hier Kasten und Monitor daneben, den nutzen nur noch 24%.
8 von 10 Menschen im Netz gucken sich Videos an. Wie und wo sie das machen, das hat uns Christian Schmidt gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Daten vernichten, Festplatten zerstören. Für Wirtschaftsunternehmen oder auch in der Politik ist das wahrscheinlich das Normalste der Welt. In Österreich gerade aber ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Ein Vertrauter von Österreichs Ex-Kanzler Kurz soll mehrere Festplatten vernichtet haben. Und die Staatsanwaltschaft ist an dieser Sache dran. Es geht auch um die Frage, ob Kurz in die Ibiza-Affäre verwickelt sein könnte. Also in dieser Affäre, bei der es im Mai zum Bruch der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ gekommen ist. Andrea Beer, Deutschlandfunk-Nova-Korrespondentin in Wien, lass uns erst nochmal einordnen. Also Festplatten vernichten, das ist ja was ganz Normales. Was hat diese Festplatten für die Staatsanwaltschaft so verdächtig gemacht?
Also die Staatsanwaltschaft, ich habe vorhin nochmal angerufen, bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sie ermitteln nicht, sondern sie prüfen jetzt den Sachverhalt. Und es interessiert natürlich nicht nur die Staatsanwälte, sondern eigentlich ganz Österreich. Was war auf diesen 5 Festplatten drauf, die geschreddert wurden, außerhalb des Kanzleramts von einem Mann, der ein Privatkunde war und außerdem das Ganze unter falschem Namen gemacht hat?
Kann man da vermuten? Ist denn bekannt, was für Daten sich darauf befunden haben könnten?
Nein, also das weiß man nicht und das ist natürlich jetzt spannend rauszufinden. Es wird natürlich jetzt überall durchgespielt, wie und wenn ja, wer könnte sowas wieder rekonstruieren. Aber der Mitarbeiter, der sich Walter Meisinger genannt hat, ehemaliger Kanzleramtsmitarbeiter, der hat sehr gründlich schreddern lassen. Das war sehr auffällig, das hat auch die Firma gesagt, wo er das gemacht hat, die Firma Reiswolf in Wien. Und da hat er 3-mal das Ganze durch den Schredder jagen lassen, ist daneben gestanden. Dann hat die Reste sogar noch mitgenommen.
Gibt es denn klare Richtlinien, wie solche Daten vernichtet werden dürfen oder müssen in der Politik? Weil an sich Datenvernichtung ist ja nichts Schlimmes.
Ja, da gibt es ganz klare Richtlinien, genauso wie in Deutschland. Da gibt es das sogenannte Bundesarchivgesetz. Das sieht vor, dass vertrauliche Unterlagen oder auch dienststelleninterne Korrespondenzen vernichtet werden können. Also das gibt schon die Möglichkeit. Aber Dinge von Belang, das ist jetzt auch so eine Interpretationssache, müssen an das Staatsarchiv übergeben werden. Das passiert nicht immer und es gibt eben auch die Möglichkeit, Unterlagen an den Nachfolger oder die Nachfolgerin von einem Ressort zu übergeben. Also das ist jetzt im Moment noch, wird das noch geprüft. Die Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein, die will das Ganze jetzt intern prüfen und schauen, was ist da erlaubt und was nicht.
Also Stand der Dinge ist, da ist etwas verdächtig, aber man weiß nicht so richtig was. Wie ist das eigentlich rausgekommen, dass diese Festplatten da geschreddert wurden?
Ja, das ist der Krimi an sich, denn der Mann, der ja ein ehemaliger Kanzleramtsmitarbeiter war und außerdem für die Social-Media-Auftritte von Sebastian Kurz mit zuständig, der war nicht nur unter falschem Namen, sondern er hat auch die Rechnung nicht bezahlt, 76 Euro. Und das ist ihm eigentlich nicht viel, sollte man meinen. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden, denn er hat die nicht bezahlt, aber seine richtige Handynummer hinterlassen. Und die Mitarbeiter der Firma haben dann später eine Rede von Sebastian Kurz im Fernsehen gesehen. Und dann hat einer anscheinend gesagt, ey, den kenne ich doch, den dahinter. Das ist doch einer aus diesem Kreis. Und so sind sie auf ihn gekommen und so ist das rausgekommen.
Jetzt soll das Ganze, also dieses Schreddern, wenige Tage nach der Ibiza-Affäre stattgefunden haben. Gibt es deshalb die Vermutung, dass Ex-Kanzler Kurz da irgendwas mit dieser Affäre zu tun haben könnte?
Ja, natürlich. Das ist ganz klar der Zusammenhang. Und es ist ja auch Wahlkampf. Also am 29. September gibt es ja die Neuwahl zum österreichischen Nationalrat, also zum Parlament. Und tatsächlich ist der Zeitpunkt heikel, denn Schwarz-Blau wurde 4 Tage später wegen der Ibiza-Affäre abgewählt. Und Sebastian Kurz hat jetzt gesagt, na ja, bei Regierungswechseln ist es doch ganz normal, wenn man Akten vernichtet. Und da sagen jetzt die Leute, na ja, aber das war ja noch gar kein Regierungswechsel. Und daran wird jetzt natürlich viel weiter diskutiert.
Andrea Beer, Deutschlandfunk-Nova-Korrespondentin in Wien, über die Vernichtung von Datenträgern durch einen Mitarbeiter des Kanzleramts unter falschem Namen und mit ganz großem Aufwand.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seid ihr glücklich? Geht's euch gut? Das sind so Fragen, die man schnell mit einem Ja, danke beantworten kann. Oder man geht ganz tief in sich und hat sofort schlechte Laune. Weil dann kommt wahrscheinlich doch raus, ja, irgendwie bin ich ja glücklich, aber so richtig glücklich bin ich erst, wenn ich in Urlaub fliegen kann oder wenn ich die Prüfung bestanden habe oder wenn ich 5 Kilo weniger auf den Rippen habe oder wenn ich mein Fahrrad endlich repariert habe und, und. Also dieses Streben nach Glück und dann doch irgendwie nicht so richtig glücklich sein. Raphael Euber oder Juber, Psychiater am Londoner King's College, der hat auf dem Wissenschaftsportal The Conversation geschrieben, dass wir damit aufhören sollen. Also unser Gehirn sei gar nicht dafür gemacht, glücklich zu sein, unser menschliches. Und dieses ganze Streben danach lenke von dem Fakt ab, dass unglücklich sein einfach menschlich ist. Oha, wollen wir das so einfach akzeptieren? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler erzählt uns das Märchen vom Glück.
Es war einmal eine Gesellschaft, in der Menschen von einer Sache fest überzeugt waren. Glück, das ist erstrebenswert.
Ja, ich glaube schon an das Glück.
Ja, klar, das Glück. Klar glaube ich an Glück.
Doch bevor sich die Menschen tiefer damit befassen konnten, mussten sie erstmal Begrifflichkeiten klären.
Also entweder ist man glücklich im Leben oder man kann halt einfach Glück haben, indem man irgendwie im Lotto gewinnt.
Ah, okay. Wir unterscheiden jetzt also quasi, also Luck, wenn man im genau. Lotto gewinnt, und Happiness, das ist das, was ich eigentlich meine. Also
okay,
quasi
ja.
das
glücklich sein, ja.
Glücklich sein, im Sinne von Glückseligkeit, nicht Glück haben. Aber glücklich sein, was ist das?
Mega komplexe Frage. Habe ich mir auch schon viel Gedanken zu gemacht, aber beantworten kann man das, glaube ich, so nicht.
Einer, der das schon kann, ist Neurowissenschaftler Henning Beck.
Erforsche, wie das Gehirn denkt.
Und was denkt das Gehirn von Henning Beck über Glück?
Glück erleben wir immer dann, wenn der Dopaminspiegel in einer bestimmten Hirnregion ansteigt. Und zwar höher, als er vorher war. Es geht gar nicht darum, wie viel Dopamin man hat, sondern nur, dass es ein bisschen mehr ist als vorher. Und dieses bisschen mehr, das ist das Glück, was wir erleben.
So, und jetzt sagt der Psychiater Raphael Euber, das Streben nach diesem Zustand,
das ist im Grunde genommen Quatsch, weil das Gehirn gar nicht dafür veranlagt ist, glücklich zu sein. Macht euch das traurig.
Glück ist eigentlich nur die Veränderung des Zustands. Also sprich, ich fühle mich jetzt gerade so, und wenn sich irgendwas verbessert, dann ist das als die Wahrnehmung dieses Happiness-Zustands. Ne? Und irgendwann kann das natürlich auch stagnieren, weil irgendwann geht es ja nicht weiter. Dauerhaftes Wachstum funktioniert ja nicht.
Neurologisch ist das so, dass irgendwann die Dopamingrenze erreicht ist. Mehr geht nicht.
Und dann wird es schwierig. Dann muss man wieder durch ein Tal des Unglücks gehen, um wieder glücklich zu werden. Also Glück ist nichts, was im Gehirn quasi irgendwie so eingebaut ist, dass wir permanent glücklich sein sollen.
Soweit sind sich Raphael Euber und Henning Beck einig. Jetzt sagt Beck aber,
es ist viel wichtiger, glücklich zu werden, als glücklich zu sein. Allein die Verschaltungen im Gehirn richten sich immer wieder darauf ein, dass man das Glück sich wieder neu erarbeiten muss.
Es ist dieses Auf und Ab, was uns überhaupt so kickt. Das Streben nach dieser Achterbahnfahrt einfach aufgeben, es sein lassen, das ist keine Option, sagt Henning Beck.
So haben wir die Welt verändert und so funktionieren Gehirne. Man ist unglücklich, sucht eine Lösung, wird ein bisschen glücklicher und dann kommt die nächste Aufgabe.
Maike van den Boom ist Glücksforscherin. Sie untersucht Gesellschaften und ihr jeweiliges Rezept für Glück. Das Streben nach Glück, sagt sie, beinhaltet Aktivierungspotenzial. Es ist bewusste Arbeit. Erstens, das Bestmögliche aus sich selbst machen. Zweitens, anderen helfen, das Bestmögliche aus sich zu machen. Glück ist etwas Soziales.
Ja, finde ich. Also Glück auch tatsächlich eine politische Sache. Es ist absolut sozial.
Aber wären wir glücklicher, wenn wir uns von diesem gesellschaftlichen Druck befreien könnten? Blöd gesagt, wären wir glücklicher, wenn wir Unglück als menschlich und als normal akzeptieren würden?
Ja, das ist interessant. Glück kann natürlich echt total nerven.
Aber es einfach sein lassen? Nein, sagt Maike van den Boom. Denn wir Menschen sind dann am glücklichsten, wenn wir uns entwickeln. Wenn wir also nicht nur im Hier und Jetzt leben, sondern für etwas, irgendwohin streben. Das ist eine tiefe soziale Komponente, die alle glücklichen Gesellschaften gemeinsam haben. Es stimmt schon. Manchmal machen wir uns zu viel Druck, damit glücklich sein zu müssen.
Wenn du eine Zeitschrift aufschlägst oder
Ratgeber, Filme, Sendungen.
Wie macht man Glück und Glück so und Glück hier und Glück da und so? Und das nervt sogar mich sogar manchmal, ehrlich gesagt.
Aber würden wir vor unserer schlechten Laune einfach kapitulieren, dann wäre das ein richtiges gesellschaftliches Problem. Da Launen, auch das ist neurologisch erwiesen, ansteckend sind. Dann würden wir aufhören, uns zu entwickeln. Trauriger Stillstand. Andersherum, wären wir alle glücklich?
Es wäre ja das Ende. Wir wären alle glücklich, aber dann ist auch die Geschichte zu Ende erzählt. Ist doch eigentlich langweilig.
Halten wir fest, es ist ein Märchen ohne Happy End. kein glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und genau darin liegt der ganze Reiz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Findet ihr eigentlich fairen Handel sehr wichtig? Ja klar, würden die meisten sofort sagen. Aber Anschlussfrage, wann habt ihr denn das letzte Mal wirklich bewusst irgendwas mit einem Fairtrade-Siegel gekauft? Da dürften die Wortmeldungen eher dürftig sein. Das sagen auch neue Zahlen. 91% der Deutschen sagen, ja, Fairtrade ist eine gute Sache, aber am Ende machen Fairtrade-Produkte nur 1% des gesamten Handels aus. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat sich mit dieser aktuellen Studie beschäftigt. Was heißt das? Labern wir zwar, aber wir handeln nicht, oder?
Ja, irgendwie schon ein bisschen, leugnen kann man das nicht, aber jetzt nehme ich uns alle mal ein bisschen in Schutz. 1% vom Umsatz im deutschen Handel, das ist gar nicht so schlecht. Das heißt nämlich, dass wir 1,7 Milliarden Euro im Jahr für fair gehandelte Produkte ausgeben. Und man muss auch sagen, es gibt ja gar nicht alles, was wir brauchen mit diesem Fairtrade-Siegel. Das sind ja nur bestimmte Sachen.
Was sind denn die Dinge, die wir am meisten kaufen?
So, die Cash-Cows sind tatsächlich die Klassiker. Kaffee zum Beispiel. Ja. Jeder dritte Euro wird mit fairem Kaffee umgesetzt. Dann machen 10% des fairen Handels Bananen aus. Und dann kommen knapp dahinter schon Klamotten. Ich habe darüber mit Manuel Blendin gesprochen. Der ist Geschäftsführer beim Forum Fairer Handel. Die setzen sich für den fairen Handel ein. Der freut sich auch, dass in den letzten Jahren noch Artikel dazugekommen sind, die beliebt sind und fair. Und da sind auch so Hipster-Trendprodukte ein guter Treiber.
Es sind fast 7% des Umsatzes mit fair gehandelten Produkten mit Eiscreme gemacht worden. Es gibt die kalten Mischgetränke, also Limonaden und andere. Das Sortiment wird immer breiter und da gibt es von daher auch mehr Sachen, die man fair einkaufen kann.
Genau so ist es. Wenn man durch den Supermarkt geht, dann ist ja gefühlt eine komplette Wand voll mit diesen bunten, fairen Limonaden und fairen Tees und alles Bio. Wurden denn im vergangenen Jahr dann auch tatsächlich mehr Produkte gekauft? Also wurde da mehr ausgegeben?
Ja, sogar ordentlich mehr. Also 15% mehr fair haben wir eingekauft im Vergleich zum Vorjahr. Aber nochmal zur Erinnerung, jetzt muss ich doch wieder so ein bisschen bremsen, leider. In absoluten Zahlen alles toll und erfreulich, aber wie gesagt, es ist ja immer nur ein Bruchteil, der fair gekauft wird. Auch Michael Blendin sagt, dass da noch ordentlich was zu tun ist.
Wir freuen uns sehr, dass der Umsatz mit fair gehandelten Produkten stetig wächst. Wir finden es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch die anderen 99% noch bessere, nachhaltigere und fairere Bedingungen in der Produktion gebrauchen könnten.
Jetzt hast du ja aber gesagt, man kann gar nicht alles Fairtrade kaufen, weil es das Siegel gar nicht überall gibt. Trotzdem steht ja auf vielen Packungen oft was drauf, was sich ja so fair zumindest anhört. Also irgendwelche Logos, auf denen man das Wort fair lesen kann. Kann man sich darauf verlassen?
Nee, leider nicht. Also man muss sich da echt gut informieren. Manuel Blendin vom Forum Fairer Handel, der arbeitet mit daran, dass Firmen überprüft werden. Aber rechtlich verbindend ist das halt alles blöderweise nicht.
Der Begriff fairer Handel oder Fairtrade ist gesetzlich nicht geschützt. Das ist anders als im Biobereich. Deswegen kann jedes Unternehmen diesen Begriff benutzen. Und für uns ist es dann eben wichtig, dass die Unternehmen, die das tun, auch dementsprechend transparent sind, zeigen, wo sie einkaufen und was sie dafür zahlen und sich extern überprüfen lassen.
Deshalb entweder so auf die Siegel achten, also Fairtrade, Naturland oder GEPA sind zum Beispiel welche, die transparent sind und auch wirklich fair. Oder alles, was man in so einem Weltladen kauft oder auf dem Markt. Klar, es kann zwar kein offizielles Siegel haben oft, was man da kauft, aber man weiß, von wem es kommt. Also fair kaufen geht dann auch so.
1% am Gesamtumsatz machen Fairtrade-Produkte aus. Das hört sich zwar erstmal wenig an, ist aber in den vergangenen Jahren erstens deutlich mehr geworden und in absoluten Zahlen ganz ordentlich. Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hatte die Hintergründe dazu. Und das war's von uns beiden.
Das war schön mit dir. Fast noch schöner als gestern.
Meinst du, morgen wird's noch schöner?
Ich glaube, das wird jetzt so eine exponentielle Steigerung.
Wie so eine alte Liebesbeziehung bei uns beiden.
Oh Gott.
Wir sollten einen Podcast machen zusammen.
Der neue Gin.
Ja, Christian Schmidt war dabei.
Tschüss, schönen Abend.
Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.